Hallo Welt.
Hallo Welt. Die
Netzhelden. Wir sind wieder da. Nach einer unglaublich langen Pause. Wir hatten familiäre Bedrängnisse, die uns ein halbes Jahr vom Podcast abgehalten haben. Und nun sind wir
Krieg hatten wir zwischendrin. Der, und auch andere
Krieg, unschöne Corona Dinge. Corona war auch noch dabei.
Wir sind auf jeden Fall wieder da. Es war, ihr wart nicht schuld. Wir wollten weitermachen, aber sind nicht dazu gekommen, hatten andere Sachen um die Ohren. Jetzt sind wir wieder da und mit und einer neuen Folge.
Direkt mit einer aktuellen Folge ein. Ne? Du hast es schon gesagt, Krieg ist auch da und wir haben uns damit jetzt mal auseinandergesetzt. Ne?
Ja, vor allem so auch mit dem ganz Netztheologen-Manier Cyberkrieg und auch Theologie darunter. Ist eine lange Folge geworden. Ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen. Es geht um Open Source, um Bitcoins, um Oligarchen,
Sanktionen,
die Bitcoins Hackbacks. Haben, um Hackbacks, genau, Politik und die grundsätzlich grundmarode Sicherheitslage im digitalen Ökosystem der Welt. genau, also schnallt euch an, gebt uns Feedback, wenn es euch zu wirr war und wir hoffen, ihr habt Spaß damit. Es war auf jeden Fall super geil, mal wieder mit dir zu reden, Roman, ich hab's vermisst. Und ja, ich hoffe, wir sind jetzt wieder ein bisschen öfter dabei.
So, Chris, wir sind mitten im Krieg, könnte man sagen, und wir haben das Thema jetzt direkt aufgegriffen. Natürlich jetzt nicht aus ethischer Perspektive, also da werden wir sicherlich drüber reden, sondern eher, was technisch da so im Hintergrund abläuft, wo irgendwie auch wahrscheinlich zeitungsmäßig nicht so viel veröffentlicht wird, aber du hattest angeregt, da so ein bisschen Hintergrund zu schaffen oder ein bisschen uns Feeds zu geben. Cyberkrieg-mäßig, das ist das Stichwort erstmal, ne?
Genau, Cyberkrieg ist ein Stichwort. Ich fand das Thema interessant. Also es wird natürlich jetzt nochmal ein bisschen brisanter mit der Ukraine-Krise, dem Ukraine-Krieg. Und da gibt es irgendwie ganz viele Themenbereiche, die man so ansprechen kann. Und ich hatte auch so ein, zwei Sachen, die mir jetzt ganz neu nochmal so bewusst wurden. Und ja, wollte einfach mal mit dir zusammen drüber nachdenken. Mhm. Und ich bin gespannt, was rauskommt. Und ja, vielleicht lernt ja der eine oder die andere auch noch ein bisschen was mit uns. Das wäre cool.
Ja, klar. Ja, ich vor allen Dingen schon, weil ich mit Thema Cyberkrieg und Hacken und so, das kenne ich als Stichworte, habe ich vielleicht grob eine Ahnung, was damit gemeint ist, aber nichts Konkretes, habe ich keine Erfahrung mit gemacht und vielleicht lerne ich da jetzt auch noch was. Ja, was fällt dir da so ein?
Wo fangen wir an? Also vielleicht, wie immer, kurz mal so umreißen, was so meine Vorstellung irgendwie ist. Ja, also Cyberkrieg heißt ja erstmal, also so wie ich jetzt verstehe oder wie ich drüber reden wollte, ist Krieg über das Computer, über Internet. Ne? Also jetzt, also was kann man im Internet Böses anstellen, sozusagen?
Das heißt Zerstörung von Infrastruktur von Gegner, sage ich mir jetzt mal. Ne?
Genau, Kommunikationsstören oder so. Mhm. Da kriegt man ja immer irgendwie recht viel mit. Auch immer der Ukraine-Krise soll ja wohl am Anfang die Kommunikation gestört worden sein von den Ukrainern durch einen russischen Angriff. Man weiß es natürlich nicht so ganz genau. Gab es irgendwie so ein paar Seiteneffekte, dass irgendwie auch die Windkraftwerke über dieses gleiche Satellitennetzwerk telefoniert haben. Das hat man so ein bisschen in den Medien lesen können. Ich bin natürlich jetzt auch kein Insider. Und dass man natürlich Sachen kaputt machen kann und irgendwie, keine Ahnung, vielleicht versucht auch übers Internet Kraftwerke lahmzulegen. Da scheint es heute irgendwie viel zu geben und ich will jetzt gar nicht so, ich glaube, man kann sich so grob vorstellen, aber ich wollte jetzt erstmal so ein bisschen mit meiner Verwunderung anfangen, weil irgendwie
dass es das irgendwie überhaupt gibt oder was wundert dich?
Ich meine, nee, also, wir sind dass es so effektiv ist. Aber das zum Beispiel, das wusste man ja schon in den 90ern, ne, dass man Software hacken kann und so. Mhm. Und dann hat man halt immer so gesagt, so, ja gut, aber die wichtigen Sachen, die packen wir halt einfach nicht ins Internet. Ne?
Also, genau, klar.
Genau, wenn ich mein Atomkraftwerk halt einfach nicht im Internet habe, dann ist es halt schwieriger, da dran zu kommen.
Ne? Ist doch nach wie vor so, oder nicht?
Ich bin da kein Insider, aber es scheint ja so zu sein, als ob zumindest große Teile der kritischen Infrastruktur, vielleicht jetzt nicht Atomkraftwerke, keine Ahnung, bin kein Insider, erstaunlich anfällig sind. Und auch so einfach Air-Gap heißt es, ne? Also dass ich halt einfach nicht mit einem Netzwerkkabel oder WLAN irgendwo anschließe, sondern ne, einfach das Netzwerk halt eben abgeschottet vom Internet betreibe. Das überrascht mich jetzt ein bisschen, dass das anscheinend so wenig der Fall ist. Ja? Obwohl man halt sagen könnte, gerade bei so kritischen Sachen, ja, lief er jetzt die letzten 50 Jahre auch ohne Internet. Ne? Klar hast du halt nicht am Handy deinen Status, den du abrufen kannst oder so, aber Aha. Ja, also das wundert mich jetzt doch schon so ein bisschen. Also dass das eigentlich so kaum eine Sache ist, anscheinend. Mhm. Ja. Wie gesagt, ich habe überhaupt gar keine Insider-Informationen.
Ja, aber das würde jetzt, also eine andere kleine Frage, also wenn jetzt das Atom, also die Systeme des Atomkraftwerks jetzt selbst nicht verbunden sind über zum Internet, aber beispielsweise da ist irgendwie ein WLAN-Router im Atomkraftwerk, könnte man rein theoretisch über diesen Router in die Systeme eindringen? Sowas funktioniert wahrscheinlich nicht, oder?
Also man weiß so ein bisschen, was so ans Licht gekommen ist, also soweit das meine Informationen ich so mitgelesen hatte, gab es tatsächlich so ein paar ziemlich krasse Ideen, auch mit dem Atomprogramm von den Iranern, glaube ich, war es. Man weiß ja nicht so ganz genau, wer da dahinter gesteckt hat auf so einem Angriff. Ob es Israel, vermutet man israelischen Geheimdienst oder den amerikanischen Geheimdienst. Stuxnet war das, glaube ich, damals. Das war so eine Software, die halt dann auf irgendwelchen, ich glaube,
der Name klingelt, ja.
Ich meine, es war irgendein Siemens-Maschinen, die dann irgendwie durchgedreht sind oder so. Und man bekommt dann manchmal so richtig krasse Sachen mit. Also, dass du zum Beispiel auch in nicht vernetzten Systemen über zum Beispiel den Computerlautsprecher irgendwelche Ultraschalltöne abfeuerst, ja, die, wo du dann quasi doch irgendwie rauskommst. Ja. Oder Agentenarbeit, ja, dass du halt irgendwie wahrscheinlich dann irgendwie jemand da einschleust einfach, ne, der dann halt vielleicht irgendwie den USB-Stick platziert oder das ist natürlich dann so hochtrabende, ja, Geheimdienst-Agentensache, die haben ja ganz andere Möglichkeiten nochmal in der Hinsicht, aber
also das, was man aus dem Film kennt, das gibt es tatsächlich in der Realität.
Ja, wir gehen einfach mal von aus, also ich glaube schon, dass es das ist Spionage und so, also wie gesagt, habe da nie irgendwelche Berührungspunkte mit gehabt. Das, was mich jetzt so ein bisschen schockiert hat, ist, dass das halt wohl anscheinend gar nicht mehr möglich, also gar nicht so wahnsinnig nötig ist. Und da kann man vielleicht jetzt einfach nur mal, um einen Abriss zu machen, die Apokalypse direkt am vorwegnehmen. Die Infrastruktur, die IT-Infrastruktur ist ziemlich marode. Also jetzt nicht im Sinne von, wir haben kein Glasfaser und kein schnelles Internet, ja, das natürlich auch.
Ja.
Aber einfach die generelle Qualität von Software, die im Einsatz ist, der Schwerpunkt, der also auf Sicherheit gelegt wird. Ne?
Also da geht es jetzt konkret um Verschlüsselung und um Firewalls, oder?
Nö, viel banaler. Also warum läuft Windows überall? Ja.
Ja.
Wenn man doch weiß, dass das halt irgendwie Einfallstor Nummer 1 ist. Ne? Warum nutzt jeder Microsoft, ja? Und so weiter. Wenn du überall irgendwie...
Gut, aber jetzt, wenn du Microsoft sicher machen würdest, oder meinst du, das ist gar nicht möglich?
Also das haben sie zumindestens... Also die machen auch schon einiges, ne? Aber es sind man merkt halt nur immer wieder, welche Sachen sind die Einfallstore, und das sind dann schon immer wieder ähnliche Dinge, ne? Also die ganze Antivirenindustrie ist ja quasi nur auf Microsoft überhaupt deswegen da und so weiter. Es gibt da sowohl politisch als auch wirtschaftlich wenig Druckmittel. Es kommt jetzt langsam so ein bisschen. Also wir haben einfach eine Struktur an. Ja, wir haben wenig Open Source gefördert, da haben wir die Open Source Dings schon mal gehabt. Es gibt wenig Vertrauen in Software, ne, weil man nicht weiß, was macht die eigentlich, ne? Also man kann auch zum Beispiel so banale Sachen sagen. Fast alle Handys sind komplett outdated und haben keine Sicherheitsupdates seit Monaten. Also könnt ihr mal bei Android irgendwo, da sieht man das mal ganz gut in den Einstellungen über Telefon oder so, gibt es so das aktuelle Sicherheits-Patch-Level. Und wenn das mehr als 2 Monate alt ist, dann ja, ist eigentlich nicht mehr cool. Aber viele Hersteller geben einfach keine Updates mehr. Oder
das heißt, man, im Hintergrund steht eine riesige Industrie, eine Industrie, die versucht, irgendwie billige Software an den Mann zu bringen. Auf der anderen Seite eine riesige Industrie von Hackern, die versucht, diese Software, die an den Mann gebracht wurde, nach möglichst so schnell wie möglich Lücken ausfindig zu machen, um sie zu kompieren.
Das ist ein Wettlauf. Genau dieses Narrativ wird immer so ein bisschen gepusht, und das will ich so ein bisschen kaputt machen. Also ein Sicherheitsmann aus Deutschland hat mal gesagt, diese ganzen Sachen, die man so bekommt, der Ransomware-Attacken und so, das ganze Zeug, was den Bundestag einfällt und so, das ist kein Hacker-Angriff. Das ist so ähnlich wie schlechtes Wetter, für das man unpassend gekleidet ist. Ja, also das da kann immer jeder mit gut leben, wenn man sagt, das sind jetzt irgendwelche super fancy Hackergruppen, am besten aus China oder Russland oder so, und die haben, da konnten wir nichts tun, die waren einfach zu krass. Ja. Und was ich so ein bisschen einfach sagen will, ist, nee, ihr habt einfach alles verkommen lassen seit 20 Jahren, sowohl politisch als auch technisch, habt keine Incentives geschaffen, jeder wollte immer nur Microsoft und Slack benutzen, und Verschlüsselung untergraben, ist ja gerade schon wieder ein EU-Gesetz, was die Verschlüsselung untergraben möchte, mit dass sie die wieder unter dem Vorwand der Kinderpornografie, die Chats ausspielen können. Also es gibt, es lief einfach wahnsinnig viel verkehrt, ne? Und dann, ich weiß nicht, ob sich da unsere HörerInnen noch dran erinnern, es gab mal, wahrscheinlich, das war nicht so, also in der Szene war es natürlich krass, es gab irgendwann den Hacker-Paragraphen, der eingeführt ist. Und der hat damals, ich glaube Anfang der 2000er oder so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, schon eine Weile her, quasi alles kriminalisiert, was theoretisch zu kriminellen Dingen benutzt werden kann. Es war ein unfassbar schlechtes Gesetz, also weil theoretisch du jede Programmiersprache verbieten musst, weil du könntest ja theoretisch was Böses damit programmieren. Eine riesen Unsicherheit, und es hat wahnsinnig viele Leute vergrault.
Den gibt es noch oder der ist abgeschafft?
Den gibt es noch, Also es gab jetzt ein paar Referenzurteile, die das, wo es dann nicht mehr so, wo man ein bisschen Sicherheit dann bekommen hat. Aber am Anfang, ich habe damals in der IT-Sicherheitsszene gearbeitet, das war ein Riesenproblem, weil du wusstest plötzlich nicht mehr, was darfst du überhaupt noch machen. Ne? Also man hat da so ein bisschen auch die fähigen Leute vertrieben, abgeschreckt. Dann hat man ja mitbekommen, in Deutschland gab es lange keine offenen WLANs, weil es irgendwelche idiotischen Gesetze gab. Das heißt, man hat die Leute auch so ein bisschen verkrault.
Die gibt es bis heute nicht.
Ja, genau. Und das sind immer dann so ein bisschen so das Ding so, wenn ihr jetzt halt irgendwie von den Hackern Hilfe haben wollt, ihr habt halt alle verkrault, die haben keinen Bock mehr auf den Staat, die haben keinen Bock mehr auf euch, da ist sicherlich auch ein bisschen was dran, aber auf jeden Fall, was ich jetzt so lang und breit sagen wollte, ist, es gibt einfach eine unfassbar marode Grundsituation, also schlechte Investitionen, schlechte Entscheidungen, schlechte Gesetze, über Jahre Leute vergrieben. Ja. Ja.
Und jetzt auf die
mehr auf Smileys bezogen? Gesetz, als auf Sicherheit. Ja. Das heißt, dieses ganze Grundszenario.
Das ist jetzt
schon
ein Weltproblem. Das ist jetzt nicht, was Deutschland oder Ukraine angeht.
Nee, überhaupt nicht. Also es fällt einfach alles auseinander. Ne? Also jetzt, okay, ich will jetzt nicht zu tief reingehen, aber es ist jetzt gerade so ein bisschen im Kommen, dass sogenannte Supply Chain Sachen also wo kriege ich meine Sachen her? Also wenn ich ein Programm programmiere, dann programmiere ich ja nur einen kleinen Teil selbst. Und meistens benutze ich irgendwelche Bibliotheken, die andere Leute schon zur Verfügung gestellt haben. Die ziehe ich dann bei mir mit rein, und muss nicht immer das Rad neu erfinden. Das also Problem ist jetzt immer nur, es ist ein bisschen ein Baukastensystem. Ich weiß aber halt nicht, was diese ganzen Baukastensachen überhaupt machen. Oder es hängen so viele Leute dran. Also es gibt dann auch, es ist einfach schon alles schiefgegangen. Irgendwelche Leute, die haben halt ein Baukastensystem gebaut. Dann haben wirklich aber Hunderttausende von Softwareprojekten diesen Baukasten benutzt. Dann hat das offline genommen, oder es wurde plötzlich, hat es verändert, dass es dann plötzlich Schadsoftware war, wurde es dann über Hunderttausende von Projekten mit verteilt und so. Das heißt, es gibt auch kaum Gegenmaßnahmen dagegen. Also es ist einfach von Grund auf einfach alles marode irgendwie und man ist froh, dass es irgendwie zusammenhält. Okay, also um das jetzt abzuschließen.
Das ist ein fatales Urteil über unsere Infrastruktur, aber zurück zum
weltweit
Thema.
Weltweit
also,
übrigens.
Das ist das Problem. Ja, weltweit. Und das ist das Problem, warum Cyberkrieg möglich ist, doch, und das ist doch jetzt der Ausgangspunkt, oder? Möglich ist und so effektiv ist.
Genau, und das ist, ich glaube, das hatten wir aber auch, bin mir gerade nicht sicher, ob das schon mal hatten. Genau, die Grundsituation ermöglicht das so gut. Ne? Also natürlich ist es jetzt auch nicht super trivial. Ne? Also es ist schon schwer, in Sicherheitslücken zu finden und auszunutzen, die
Also ich könnte
das auch zu machen. Also. Genau, du könntest das nicht. Ich müsste mich wahrscheinlich sehr, sehr groß anstrecken. Ja. Also es ist wirklich echt schwierig. Und es gibt natürlich viele Leute, die das können. Das sind auch richtig, einfach richtig krasse Menschen, die das halt machen. Und das Problem ist jetzt, sind sehr viel wert, diese Sicherheitslücken. Und die verkauft man dann. Und weil der Staat zumindest großteils nicht, also ich kann jetzt, ja, also ich weiß es nicht ganz genau, vielleicht sieht es irgendwie bei den USA ein bisschen besser aus. Aber oft sind es ja auch so ein bisschen subversive Typen, diese ganzen HackerInnen. Und wollen nicht unbedingt vielleicht auch für den Staat arbeiten oder so. Auf jeden Fall ist es schwierig, eigene Leute zu rekrutieren, auch weil die nicht so viel zahlen und so weiter. Es gibt ganz, ganz viele Gründe. Und oft bleibt dann einem nichts mehr übrig, außer diese Sicherheitslücken eben irgendwo zu kaufen. Ja. Mhm. Und die kaufst du dir dann irgendwo im Darknet in irgendwelchen Kriminellen, von irgendwelchen Kriminellen, die dann ihre Sicherheitslücken eben verkaufen. Und ja, das kostet den Steuerzahler halt natürlich viel Geld. Und das Schlimme ist, ein Update später sind sie halt schon wieder wertlos, ne? Oder so. Also, genau, und ja, ich glaube, das hatten wir auch schon mal angesprochen. Sorry, wenn es jetzt ein bisschen unsortiert ist, weil das ist einfach so ein großes Ding, ja.
Angesichts dieser katastrophalen Lösung, gibt es eine Paradelösung? Du kannst jetzt nicht hier nicht praktische Schritte voll ausbreiten, aber was wäre so die Grundtendenz, was man machen müsste?
Genau, also ich glaube, es gibt nicht irgendwie ein Stück Software wie ein Antivirenprogramm, was du draufschmeißt und dann ist alles gut, sondern man müsste eben diese Grundfesten in die richtige Richtung lenden. Ne? Also wir hatten es ja schon mal angesprochen, Public Code, ne? Mehr Open Source investieren, ne? Weniger Abhängigkeit von Großkonzernen, die ne? jederzeit irgendwie dir was unterschieben können, eben aber auch technisch gesehen Lösungen für diese Supply Chain Probleme, da halt eben Geld reinzustecken, Bewusstsein zu fördern auch, ist glaube ich ganz viel auch so Bewusstseinsarbeit, dass Leute das halt gleich verstehen.
Aber ich meine, könnte man nicht sagen, die Lösung schlechthin wäre Verschlüsselung. Man verschlüsselt einfach jegliche Kommunikation, man verschlüsselt jegliche Software, sodass man da einfach gar keinen Zugriff drauf hat.
Also Verschlüsselung, gute Sache. Aber in dem Fall ist eigentlich das Problem nicht so sehr die Verschlüsselung, sondern die Stabilität oder die Fehler in der Software, die man ausnutzen kann. Also es geht nicht so sehr darum, jemand kann mein Gespräch abhören bei dem Thema, was wir jetzt haben, sondern eher darum, die Software ist so schlecht programmiert oder hat Fehler, die jemand ausnutzen kann und dann eben in das System einbrechen kann. Das heißt, man müsste eigentlich die Qualität sozusagen der Software erhöhen, Programmiersprachen verwenden, die diese, die da strenger sind, ne? Sozusagen. Also nicht.
Das heißt, eine Verschlüsselung ist nicht wie eine Firewall, die beschützt sozusagen die Software gar nicht.
Nee, genau. Also es ist ein Fehler in der Software. Du hast und die kann man dann ausnutzen und darüber dann seine Rechte erweitern sozusagen.
Ja. Aber also meine Idee war. Ich habe das vielleicht, glaube ich, in diesem Podcast noch nicht so oft gesagt, aber meine Idee wäre ja, Technik müsste sich abschließen lassen im Sinne von einer Entwicklung. Also wäre es nicht sozusagen auch sinnvoll zu sagen, also rein, damit man auch aus der ökonomischen Logik herauskommt, zu sagen, es gibt halt Technik, die ist abgeschlossen, die ist fertig, die müsste man jetzt nicht noch verbessern. Ja, keine Ahnung, 8K-Fernseher reicht, man braucht nicht 16K, man braucht noch nicht 32K-Fernseher. Irgendwann sozusagen reicht es halt so und die Technik ist fertig. Das ist natürlich völlig unökonomisch und wahrscheinlich völlig gegen die Forschung und alles gerichtet, aber dieser Gedanke lässt sich dann auch aus Sicherheitsgründen gar nicht mehr denken, weil sobald du etwas abschließt, heißt das ja, du lässt den Fehler bestehen. Man muss sozusagen schon allein wegen Sicherheit immer wieder neu machen oder also das also ist gegen diese Idee.
Ja, du musst natürlich nicht mehr also von 4K auf 8K gehen, ne? Das hat natürlich keine Sicherheitsrelevanz, aber es, sagen wir mal so, der Status quo ist leider so, dass man Updates braucht und sie immer auch sofort einspielen muss, weil du ansonsten, weil das eben wirklich dieser Wettlauf ist, ne? Irgendeine Hackerin findet einen Bug, ja, verkauft ihn vielleicht im Darknet oder hat ihn halt eben und die andere Seite muss patchen, um diesen Fehler zu beheben, damit dieses Problem aus der Welt geschafft wird. So ist der aktuelle Status und das ist so, also macht alle eure Updates. Aber in einer Traumwelt wäre es natürlich so, wie du gesagt hast, man entwickelt ein Stück Software, das ist so gut programmiert und so sicher, ne, und funktioniert einfach so, wie es soll. Und es gibt keine Fehler, ne, sodass man es dann auch wirklich abgehangen nutzen kann. Das,
aber ist das möglich oder ist das wirklich nur Theorie? Das ist praktisch gar nicht umsetzbar. Wie ist der Status bei dieser Software?
Also es gibt große Entwicklungen in diese Richtung, das zu machen. Also zum Beispiel Programmiersprachen zu erfinden, die gibt es auch. Also eine, die gerade im Kommen ist Rust zum Beispiel, die zumindest viele dieser Fehler, die man immer gemacht hat, ja, weil ja Menschen einfach Fehler machen beim Programmieren, schon quasi auf maschineller Ebene nicht zulässt.
Okay.
Aber es ist natürlich trotzdem noch möglich, Fehler einzubauen. Aber ich denke, wenn die Kultur dahin gehen würde, ne, das wertzuschätzen, dann wäre das zumindest theoretisch wahrscheinlich schon machbar. Ist halt auch die Frage, ob man das will, weil man Updates natürlich trotzdem braucht, ne? Also in vielen Fällen. Aber ja.
Updates als Funktionserweiterung. Aber genau, meine Idee oder meine utopische Idee wäre ja, man erfindet wirklich ein Gerät, beispielsweise der 8K-Fernseher oder eine Software, die eben keine Updates und keine Funktionserweiterung brauchen, weil sie tatsächlich de facto fertig sind.
Also ich glaube, bei Software ist da die Grenze noch lange nicht erreicht. Also die Schritte sind ja so schnell. Bei der Hardware vielleicht irgendwann gibt es dann vielleicht mal Probleme. Aber selbst da gibt es dann neue Technologien. Ne? Also man kommt ja jetzt an die physikalischen Grenzen bei den
Meine Idee war ja geprägt nicht von der Frage, von der Problemstellung, wir sind irgendwie am Ende der Entwicklung, sondern meine Idee war eine ethische sozusagen, ein ethischer Imperativ zu sagen, wir müssen die Entwicklung anhalten, weil sie jetzt tatsächlich bei den, also jetzt Beispiel wieder Fernseher, rein aus ökonomischen Zwecken betrieben wird. Es gibt überhaupt keinen einsehbaren Grund, warum man einen 16K oder einen 8K-Fernseher braucht. Also es
gibt das hattest du auch außer schon ein paar Mal so durch.
Und das ist halt der Punkt, wo ich sage, dann lass doch den Fernseher auf 4K und fertig ist die Geschichte. Das würde natürlich niemand machen. Aber die Idee, also ich finde diese Idee jetzt nicht, also die ist auch, die hat ja große ethische Vorteile, ja, ressourcenschonend und so weiter. Aber
ja, ich weiß nicht,
kein Einsteigen drauf.
Gut. Ja, ich glaube, so einfach ist irgendwie nicht. Also, aber wir könnten, ich glaube, wir treiben immer weiter weg vom
Krieg-Thema. Eigentlich nicht. Wir sind nämlich jetzt gerade thematisch in der Utopie gelandet und in das, was ethisch geboten sein soll. Und da könnten wir natürlich direkt den Bogen machen zum Cyberkrieg. Ist der ethisch erlaubt oder nicht?
Das ist eher dein Feld, oder?
Also, ja, mein Feld, aber ist deine Meinung?
Also Krieg ist natürlich immer Kacke man muss immer probieren.
Ja gut, immer Kacke, das ist zu pauschal. Ne? Also du würdest ja nicht sagen, der Zweite Weltkrieg gegen Hitler, also war natürlich gab es unglaublich viele Opfer, aber er musste auch sein, oder nicht? Also sozusagen
Du meinst jetzt
der Widerstand gegen die Tyrannei? Den
Widerstand, ja.
Genau, das kann
sich nicht pauschal als Kacke bezeichnen. Nee, ich meinte das jetzt erstmal so, dass es so oder so Kacke ist. Ja. Also wäre natürlich besser gewesen, es gäbe ihn nicht. Ich weiß es nicht so ganz. Also meine persönliche naive Meinung, das hatte ich auch mal so ein bisschen in dieser Killer-Drohnen-Debatte. Ist halt, solange wir halt uns Hackerprogramme gegen den Kopf werfen, ist halt immer noch besser, als mit Granaten irgendwelche Menschen zu zerfetzen, so irgendwie, ne? Mhm. Also in der Praxis ist natürlich immer beides, aber
Cyberkrieg würde ja, du hast recht, er findet auf einer Infrastruktur statt, die sozusagen nicht sichtbar ist. Er trifft aber schon Ziele, die zwar nicht primär menschlich sind, aber die in der Konsequenz den Menschen dann zum Opfer machen. Also nehmen wir mal ein hackendes Kraftwerk, muss jetzt nicht Atomkraftwerk sein, aber der Strom fällt aus, natürlich leidet dann die Zivilbevölkerung.
Ja, es ist, glaube ich, so ein bisschen so ähnlich wie mit Wirtschaftskrieg, oder? Also, dass man sagt, natürlich leiden auch unter den Sanktionen Menschen und vielleicht mit Hungersnot und so sterben sogar welche dran. Aber es ist immer noch nicht so schlimm wie halt ein warmer Krieg mit echten Waffen sozusagen. Die Grenzen sind da sowieso fließend und Ich hab lieber keinen Strom, weil das Kraftwerk ausfällt, als dass jemand halt mein Haus zerbombt.
Was ich spannend finde, ist hier die Idee des gerechten Krieges mal anzuwenden. Also es gab, bevor die Atomwaffen erfunden wurden, gab es die Idee des gerechten Krieges. Das hat, glaube ich, meines Erachtens die katholische Kirche im Mittelalter eingeführt, das Denken darüber. Und im Wesentlichen ging es darum, Krieg humaner zu gestalten. Ja, also jedem war klar damals im Mittelalter und noch viel früher, Krieg ist eine menschliche Konstante, die ist nicht wegzumachen. Das war das Denken. Ja, das ist ein Schicksal. Und wenn wir schon damit leben, dann lass uns doch Ideen erfinden, wie wir diesen Krieg doch humaner gestalten. Deswegen kam dann die Idee des gerechten Krieges auf. Und dann hat man Kriterien sich ausgedacht, wann er ja human ist, wenn ich das überhaupt auf Krieg anwenden kann, dann eben so als Metapher vielleicht. Und zwar.
Was waren da so Beispiele?
Ja, also da gab es zwei Kriterien, die man eingeführt hat, nämlich ein Recht herzustellen im Krieg selber. Ja, damit der Krieg, während er geführt wird, auf eine rechte Weise geführt wird. Und da gab es eben zwei Kriterien. Das eine ist so ein Differenzkriterium, nämlich, dass man klar schon gesagt hat, dass man Zivilisten und Soldaten unterscheiden muss. Eben Zivilisten müssen verschont werden oder gesichert werden, Fluchtkorridore und so weiter und so fort. Und das zweite Kriterium ist, dass Verhältnismäßigkeit herrschen muss. Also, dass du sozusagen nicht übermäßig grausam im Krieg sein kannst, darfst und dass du nicht eine völlige Zerstörung über einen völlig schwächeren Feind führen musst, ja. Also, keine Ahnung, wenn jemand nur mit Pferden irgendwie eine Armee aus Pferdereitern hat, wäre es völlig unverhältnismäßig, da mit Panzern mal durchzufahren und das ganze Land eben mal eben platt zu machen. Also verhältnismäßig sollte das Ganze sein. Und diese zwei Kriterien, die werden dann im 20. Jahrhundert wieder aufgewärmt, natürlich wegen der Zweiten Weltkriege, wo es vielleicht noch irgendwie anwendbar ist, aber wo es dann nicht mehr anwendbar wird als bei den Atomwaffen, weil da ist weder, also beide Kriterien gehen dahin bei Atomwaffen. Es ist völlig unverhältnismäßig, weil du eine ganze Stadt oder ein ganzes Land einfach mit einem Klick wegmachen kannst. Und es ist auch indifferent, also indifferenzieren, du kannst nicht unterscheiden zwischen Soldaten und Zivilbevölkerung. So, und das sind diese zwei Kriterien, ja. Kannst du unterscheiden und ist das verhältnismäßig? Und ich glaube, da ist auch beim Cyberkrieg genau das Problem. Also Verhältnismäßigkeit ginge vielleicht noch, ne? Du könntest ja sagen, ich kann ja Ziele, die ich hacken, genau auswählen. Ja, also so, dass ich nicht übermäßig den Feind irgendwie niedermache. Aber was du nicht machen kannst, ist die Unterscheidung vielleicht zwischen Zivilisten und Soldaten. Weil du beim Cyberkrieg ja eigentlich immer nur Zivilisten triffst. Es sei denn, du hackst gezielt Infrastruktur der Armee, oder?
Ich glaube, das Beispiel ist ganz gut, weil man merkt, dass diese, wie ich es vorher auch schon angedeutet habe, dass das einfach eine andere Grundvoraussetzung ist bei dem Cyberkrieg. Mhm. Also zum Beispiel die Idee mit des Angriffs, die ist super interessant, weil da gab es jetzt ja auch diese Hackback-Überlegung in den Regierungen, darf man zurückhacken, wenn wir angegriffen werden oder so.
Ja, ja.
Und normalerweise denkt man sich so, ja, super cool, ist halt defensiv, ne? Jemand greift uns an, da müssen wir uns auch irgendwie verteidigen können und so. Mhm. Und dass das aber im Internet, sage ich jetzt mal, oder mit Computern eben anders funktioniert, weil wie ich vorher schon versucht habe zu erklären, diese Sicherheitslücken sind ja da und die werden gefunden.
Ja.
Und ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, was ich machen kann als Armee oder als Geheimdienst. Entweder ich behalte die für mich, sag sie niemandem und kann dann vielleicht irgendwann mal damit angreifen, ne, weil ich diese Sicherheitslücke gefunden habe. Mhm. Und das große Problem ist jetzt, erstens, jemand anders kann die natürlich genauso finden, ja, der dann auch deine eigene Bevölkerung damit angreift. Ja, oder es kann also wertlos werden, ne, weil es irgendwer findet. Aber deswegen ist eigentlich quasi die Maßnahme, die viele TechnikexpertInnen sagen, nein, wir greifen nicht damit an, wenn wir eine Sicherheitslücke finden, dann schließen wir sie für alle. Ja? Das heißt, dadurch, dass ich weiß, da ist eine Sicherheitslücke und ich schließe sie, habe ich die Computersicherheit für alle weltweit, auch für mein eigenes Volk, sicherer gemacht und kann da nicht mehr angegriffen werden. Das heißt, es gibt nicht so sehr dieses, man schießt irgendwo drauf und das geht kaputt oder so, sondern ich muss sozusagen, also ja, verstehst du, wie ich meine, ne? Also
das
funktioniert einfach nicht genauso, ja, wie im echten Leben. Man kann das ist einfach anders, ja, man kann es nicht vergleichen.
Ja. Ich glaube, der Grundsatz ist vielleicht eben, dass digitale Güter teilbar sind und durch ihre Teilbarkeit aber sozusagen nicht weniger werden, sondern gerade mehr. Also das, was wir bei Raubkopien hatten, ist ja
eigentlich genau das gleiche Problem.
Ne? Genau.
Man wusste plötzlich nicht mehr, ist es eigentlich Diebstahl, wenn der andere es immer noch hat. Ja? Das war auch so eine Grundsatzsache, die damals auch ganz viele Politikerinnen und Juristen nicht verstanden haben. Ne? Und wo sich dann unser eins drüber aufgeregt hat, das funktioniert nicht und die raffen das nicht. Und so ist es jetzt vielleicht auch. Ja? Also du kannst diese Ideen immer nur bedingt eben übertragen. Und das ist da ganz wichtig.
Ja, und eben, wenn du die Lücke für dich behältst, dann ist das eine Illusion zu meinen, du behältst sie wirklich für dich, sondern solange sie besteht, verteilt sie sich faktisch.
Und auch du selbst bist angreifbar oder dein eigenes Volk, was du auch immer du beschützen möchtest gerade, ist angreifbar. Und das ist ein großes Problem. Ja, und dann natürlich gibt es ja noch andere Sachen, nur dass ich es kurz mal angesprochen habe. Es ist extrem schwierig im Internet Angreifer ausfindig zu machen, weil ich nie weiß, ist das jetzt, es gibt natürlich IP-Adressen oder so, die man hat.
Ja, klar.
Aber ich weiß nie, habe ich vorher den Roman gehackt und dann von seinem Rechner aus, keine Ahnung, das BKA, ja. Oder war es der Roman selber? Ja, oder war es irgendeine Glühbirne? Okay. Ja, oder habe ich.
Wenn er immer behauptet wird, russische Hacker haben irgendwas und irgendwas gemacht, dann ist das Problem schon daran, weil chinesische Hacker die russischen Hacker hacken konnten und dann über die russischen Hacker.
Genau. Ja. Also es gibt es gibt da in der Community, die machen sich da sehr schnell drüber lustig, dass es eigentlich gar nicht geht oder fast gar nicht geht, dieses Zuordnen von Angriffen.
Okay.
Ich traue da manchmal dem Geheimdienst noch ein bisschen mehr zu. Und zwar gab es ein Beispiel, wo ich weiß nicht mehr genau, welches Land, also irgendein, ich glaube, ein westliches Land hat mal, ich glaube, es war tatsächlich Russland, ist ja auch egal jetzt, wer genau, über ihre Webcams, also sie haben quasi die Hacker gehackt, ja, und haben dann über ihre Webcams und über ihre Bildschirme gesehen, wie sie andere Leute angegriffen haben. Ne? Und dann ist natürlich irgendwie, ja, okay, wenn du halt irgendwie durch die Webcams weißt, wo dieser Rechner ist und wer da vorsitzt und was der genau da macht und wo er dann angreift, na gut, ja, dann weißt du es, aber was manchmal so gesagt wird, ist, da war halt ein russisches Wort im Quellcode. Naja, gut, das ist ja die erleichterste Übung, als chinesischer Geheimdienst ein russisches Wort in deinen Quellcode zu machen. Ja,
ja, ja, klar.
Genau, okay. Also es ist vielleicht, es kommt vielleicht manchmal raus und ja, ich will da jetzt auch nicht die Behörden unterschätzen oder die Geheimdienste, aber es ist im Allgemeinen extrem schwierig. Ja, und auch, was machst du dann, ne? Wenn jetzt Südkorea uns angreift, ja, greifen wir jetzt zurück.
Nordkorea
an, oder
Südkorea. Oder,
ja, ich habe jetzt Südkorea gesagt. Ne, also ich, ja. Ja, also ist auf jeden Fall schwierig und das muss man sich einfach bewusst sein.
Ja, wie ist da dein Hackback war das Stichwort, wie ist da deine Position dazu? Also es birgt viele Risiken, wie ich höre, und vor allen Dingen das Risiko, dass du dich selbst immer wieder eigentlich öffnest für noch mehr Schäden.
Ja, also ich glaube, ich würde... ich finde es schon verstehbar, auch offensive Kräfte zu haben, ne, oder so. Aber generell würde ich immer sagen, wir müssen dieses Grundproblem, was ich am Anfang so ausführlich beschrieben habe, das müssen wir lösen. Wir müssen die Software im Allgemeinen vertrauenswürdiger, sicherer machen. Ne?
Ja.
Wir müssen,
ja, darf man da sagen, die Verteidigung ist da der beste Angriff, oder?
Ja. Ja, also sagen wir mal so, es ist nur dadurch, dass ich jetzt eine Sicherheitslücke finde und schließe, mache ich natürlich nicht das Grundproblem direkt weg. Ja, aber es ist halt eben ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Und es ist natürlich auch ein bisschen eine Ressourcenfrage. Also was für Ressourcen setzen wir als Staat ein, um diese Situation, oder vielleicht auch sogar als Staatin, ne? Sei es jetzt westlich oder auch vielleicht sogar weltweit. Man könnte ja da
mehr
investieren.
So wie ich dich jetzt verstehe, würdest du jetzt behaupten, die EU, Deutschland weiß ich nicht genau, aber die EU hat mit diesem digitalen Akt, den sie da jetzt veröffentlichen wollen, ja genau die falsche Richtung eingeschlagen. Denn sie wollen ja jetzt noch mehr Verschlüsselung zerstören.
Ja, das ist nochmal ein bisschen ein anderes Problem, was jetzt auch vom Krieg weggeht. Deswegen weiß ich nicht, wie tief wir da jetzt gehen sollen. Aber es ist
zumindest noch ein paar Worte von dir.
Also ehrlich gesagt habe ich nicht den tiefen juristischen Einblick, sondern kennst nur über Sekundärquellen, zum Beispiel netzpolitik.org, ne, die darüber ja informieren. Und das, das ist schon eine sehr scary Situation im Allgemeinen. Ja, und wahrscheinlich, und es ist halt leider so, wie es so oft ist. Man schiebt halt Terrorismus, Kinderpornografie irgendwie vor, um eben dann ein System zu schaffen, was halt viel, viel weitergehende die Leute bespitzeln kann. Und sollte es wirklich so sein, dass Verschlüsselung untergraben wird, massenhaft und nicht nur im Verdachtsfall. Also ich persönlich finde es vertretbar, nach einem richterlichen Beschluss zum Beispiel, ne, eine einzelne Person zu überwachen, so wie es halt eben Telefonen auch schon immer war. Ne? Das darfst du nicht einfach so machen, aber genau, du kannst halt eben natürlich im Verdachtsfall hast du da Möglichkeiten. Aber diese massenhafte Pauschalüberwachung von allen und das Untergraben der Vertrautheit in unsere technischen Geräte und plötzlich ist alles, was ein Mikrofon irgendwo hat, ein Feind, ja, weil was, wie gesagt, die marode Situation habe ich ja schon angesprochen, ne? Also es ist nicht die beste Situation, aber wenn es natürlich jetzt auch noch staatlich befördert wird.
Situation in die Hände.
Genau, das ist schon eine richtig krasse Sache. Also wenn ihr da irgendwie demonstrieren wollt, könnt, macht's gerne. Ich glaube, wir sind gerade so ein bisschen am Organisieren. Lest Netzpolitik, die haben immer ganz gute Übersicht darüber, über solche Themen.
Super. Ja, was steht noch auf unserer Liste? Wir haben da vielleicht jetzt.
Ich habe zwei, ich habe drei, okay. drei Sachen habe ich tatsächlich noch so ein bisschen, über die ich noch mit dir reden wollte. Mhm. Ich kann es ja mal kurz spoilern. Also einmal, was die Sachen, die wir auch sonst immer so ein bisschen uns drüber unterhalten haben und teilweise auch gut fanden, was macht es in einem Sanktionskontext? Also sprich Open Source Software, vielleicht Krypto, Kryptowährungen, ja. Das ist so eine Sache, die ich wahnsinnig spannend finde. Das ist ein bisschen größerer Teil vielleicht. Und dann noch so zwei kleine Sachen, die ich super interessant fand. Das ist jetzt nicht. Es ist in diesem Krieg passiert, aber es ist eigentlich jetzt nicht klassisch Cyberkrieg, aber trotzdem, dass man es einfach mal kurz angesprochen hat. Einmal gab es den Fall, dass da eben da Internet ausgefallen ist, Kommunikation gestört wurde und die Ukraine, dass dann Elon Musk ist dann der Ukraine zur Seite gesprungen und hat seine Satelliten von Starlink, Internet-Satelliten von der Firma von Elon Musk ausgerichtet, sodass die in der Ukraine die abdecken sozusagen, um Internet zu ermöglichen. Mhm. Was natürlich jetzt erstmal cool ist, wenn Leute Internet haben, ja. Aber ich fand es trotzdem super krass, dass es eben ein privater Mann ist, der da eben in diesen Krieg als einzelne Person eingreift, ja. Und da eben anscheinend so reich und so mächtig ist und solche krassen Satellitennetzwerke hat, um eben sowas irgendwie einzuführen können. Ich in dem Zug habe ich Freunden schon ein paar Freunde und Freundinnen von mir immer erzählt, dass Elon Musk jetzt seit Twitter gekauft hat oder kaufen will für 44 Milliarden Euro und parallel dazu bei uns dieses Sondervermögen für die Bundeswehr 100 Millionen Euro beträgt. Und ich jetzt mal ein bisschen darum witzle, was wäre gewesen, wenn in Deutschland eigentlich nur die Hälfte der Kampfflieger gekauft hätte und dafür Twitter für die andere Hälfte des Preises. Wäre das nicht vielleicht die bessere Maßnahme gewesen, hätten wir einen großen Internet-Service in Deutschland, man könnte noch ein bisschen Propaganda machen. Fand ich ganz witzig, aber es zeigt halt natürlich auch so ein bisschen, dass Elon Musk einfach mal eben als einzelne Person oder als einzelne Person die Hälfte der Bundeswehraufrüstung bezahlen könnte. Ne? Also
Irrsinn.
Ja, ist irgendwie schon krass und nur so ein kleiner Seitenhieb an das System oder so. Ja. Und das Zweite, was jetzt noch interessant war und was im Zuge, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es irgendwie mal gelesen, es war meistens so mit Häme verbunden und zwar haben, oder zumindest so geht die Legende, die russischen Angreifer da ein paar Traktoren mitgehen lassen und haben sie dann rübergebracht.
Ach so, stimmt. Von John Deere oder so.
Ja, genau, irgendeine Marke. Und die haben sie dann abgeschaltet übers Internet und die konnten sie dann nicht mehr verwenden. Und dann hat sich das Internet so gefreut, so, hoho, die Deppen, die haben jetzt da Traktoren geklaut und jetzt gehen die gar nicht. Und alle Hackerinnen dieser Welt schlagen nur die Hände auf dem Kopf zusammen und denken, solche Idioten, dieses Feature wurde natürlich nicht wegen den Russen da eingebaut, ja, sondern wegen euch, ja. Dass ihr jetzt lebenslang Miete zahlen müsst für eure blöden Traktoren, ja, und die sonst abgeschaltet werden und wir euch halt einfach am Sack haben, ja, wenn ihr nicht tut, was ihr wollen halt, also einfach nur so mal irgendwie,
das heißt, da auch dieses Ursprung der Idee dieser Software war, jene, die nicht bezahlen, einfach das, eigentlich gut, was bei meinen Smart Metern mittlerweile doch auch als Gerücht gibt. Wenn du deinen Strom nicht zahlst, können die einfach Klick machen und dir den Strom abdrehen.
Ja, das kenne ich auch gar nicht, das Gerücht. Genau, aber auf jeden Fall wurde das natürlich, da sind irgendwelche Ideen dahinter, wie ich meine Kunden abhängiger machen kann, wie ich die Daten, die da beim Hin- und Herfahren auf der Wiese, auf der Weide, wie ich die verbrauchen kann oder wie ich vielleicht Abo-Modelle aufzwingen kann. Also wie gesagt, ich kenne jetzt das genaue Geschäftsmodell nicht von der Firma.
Okay.
Aber es zeigt nochmal so ein bisschen so, eigentlich dürfte niemals jemand irgendwer wieder bei dieser Firma irgendeinen Traktor kaufen, ja. Weil die weiß, wann die abgestellt werden, ne? Wenn du halt irgendwie die immer keinen Bock mehr auf dich hat. Und das ist ja jetzt nicht der einzige Fall. Also solche Sachen haben wir ja ganz, ganz oft, dass man auch Software und Hardware, die man kauft, gar nicht mehr besitzt, sondern die jederzeit abgeschaltet werden kann. Tesla gibt es ja auch immer so diese, ich weiß gar nicht genau, wie es ist, aber die haben ja auch, gab es mal so, oder vielleicht wurde es zurückreguliert, dass du die gar nicht gebraucht verkaufen durftest sozusagen, ne? Weil du sozusagen eigentlich nur die Lizenz von Tesla erwirbst, dieses Auto zu fahren, aber es gehört gar nicht dir. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das bei Tesla jetzt wirklich so ist. Man kann die ja auch gebraucht kaufen. Also vielleicht wurde das irgendwie zurückreguliert oder es war nur eine Urban Legend. Also ja.
Ja, okay, also ich glaube von den drei Themen,
vielleicht kurz.
Ja, finde ich wirklich klasse. Also von den zwei, drei Themen würde ich aber trotzdem das erste nehmen. Das finde ich nämlich am spannendsten und das betrifft natürlich
diese Sanktionen meinst
du jetzt? Aktuelle, ja. Genau, die aktuelle Lage einfach. Und sei es der Punkt, wenn ich dich recht verstehe, doch der, dass du sagst, oder nein, dass die Idee ist, man verwendet Open Source im Vertrauen darauf, dass man also seine eigenen Daten von den Konzernen schützt, Privatsphäre aufbaut. Und das hat jetzt aber den Nachteil, dass man keine Sanktionen mehr effektiv durchsetzen kann, weil Russland oder jetzt eben der Gegner durch Open Source die Sanktionen abfedern kann, indem er einfach eben andere Software einsetzt, oder?
Also bei mir kam der Gedanke so ein bisschen so, also kam auch dran, weil ich mit einem Iraner gesprochen habe im Firmenkontext. Und der hat mir erzählt, dass die sind ja auch krasse Sanktionen, ne? Und die mussten quasi irgendwie den kompletten Iran innerhalb kürzester Zeit von Windows auf Linux migrieren, weil die natürlich durch die Sanktionen kein Microsoft mehr nutzen durften. Da dachte ich mir so, ja, okay, ist nicht alles schlecht durch die Sanktionen, ne? Aber das war super interessant, weil mein Gedanke war folgender. Für mich schockierend und sicherlich für ganz, ganz viele andere auch, war ja jetzt bei der Ukraine, bei dem Ukraine-Russland-Krieg, dass die Sanktionen und die Sanktionsandrohungen keinen Krieg verhindert haben. Und die ganze Zeit war es ja so, dass alle Leute oder zumindest große Teile, jetzt weiß man naiverweise, davon ausgegangen sind, dass es durch die Vernetzung der Wirtschaft so dermaßen doof ist, einen Krieg anzufangen, weil die anderen Leute dann nicht mehr mit dir handeln wollen, dass der Schaden, der wirtschaftlich entsteht und für deinen Wohlstand entsteht, so riesig ist, dass es rational einfach überhaupt gar keinen Sinn macht, einen Krieg anzufangen.
Ja.
Und dass diese Drohmechanismen nicht gewirkt haben, das war für mich ein Schock. Also was heißt gewirkt? Sie haben auf jeden Fall den Krieg nicht verhindert. Und dass durch Open Source eben, wie du schon gesagt hast, natürlich die alle Menschen sollen natürlich Linux verwenden und niemand Microsoft, ja. Aber wenn dann eh keiner mehr Microsoft verwendet, dann kann ich natürlich auch nicht damit drohen, dir Microsoft wegzunehmen, sozusagen. Ne?
Ja.
Also so mal so die, ich finde natürlich Open Source trotzdem noch gut, aber das hat mich so mal so kurzstutzig werden lassen. Also wenn quasi am Ende die Abhängigkeit von Software oder in dem Fall von westlicher Software einen Krieg hätte verhindern können, ob dann vielleicht nicht so eine eher geschlossene Hardware, also bei Hardware ist es ja zum Beispiel so, dass jetzt zumindest liest man das immer mal wieder, dass das jetzt schwierig ist für den russischen Staat da die Chips zu ersetzen, ne, von Intel, AMD und so. Währenddessen, wenn wir jetzt offene Hardware hätten, die ja auch da ist, ne, es gibt so einen RISC-V zum Beispiel, so einen offenen Hardware-Standard, der wird auch in China viel vorangebracht, super interessant. Wenn das natürlich jetzt der Fall wäre, könnte man eben wahrscheinlich viel einfacher selber neue Chips produzieren und hätte dann eben, also so eine Sanktionsdrohung wäre vielleicht einfach noch weniger scary. Gut, das heißt, sowieso nichts geholfen.
Aber das liegt im Wesen von Open Source, dass sie sozusagen, dass man sie nicht auf Sanktionslisten setzen kann, weil der Code überall ist. Oder teilbar ist und nicht verschlossen, nicht geheim.
Ja, also zumindest wenn etwas offen ist und die Information frei verfügbar ist, dann kann ich es ja nachbauen. Natürlich kann ich lizenzmäßig sagen, das darf man dann nicht oder so, ne? Aber es ist zumindest die gut, wie du es jetzt gerade sagst, natürlich, es gibt ja im Internet schon immer Piraterie. Also ich habe jetzt auch irgendwie gelesen, dass natürlich die Kinos jetzt Probleme haben in Russland, weil sie die Lizenzen nicht mehr kaufen können von Disney. Aber dass die Kinos natürlich sagen, komm, dann zeigen wir halt die raubkopierte Version auch gut. Ja. Also wie dann Urban Legend, ja, keine Ahnung. Also das heißt, man kann das Umgehen natürlich auch mit geschlossener Software wahrscheinlich tun oder auch, dann crackst du dir halt eben dein Industrieprogramm, ne, wo du früher deine Lizenzkosten bezahlt hast, weil du, wenn du aber jetzt, keine Ahnung, Siemens nicht mehr in deinem Land ist, ne, und du sowieso im Clinch liegst mit Deutschland, dann kann ich das Programm ja auch cracken und dann eben illegal betreiben, solange mein eigener Staat da kein Problem damit hat und die Polizei in meinem eigenen Staat mich nicht verfolgt. Ich fand
also die jedenfalls Gedanken da halt krass, zeigt sich ein, in gewisser Hinsicht die Effektivität von Sanktionen wird gemildert, wenn eben der andere einfach auch Open Source geht und da ist vielleicht ein gewisses doppelschneidiges Schwert. Dass das nicht rein das Paradies ist, wenn man einfach nur Open Source überall macht, oder? Also
ist
jedenfalls
wie gesagt, es überzeugt mich jetzt nicht davon abzurücken, dass ich Open Source trotzdem eine gute Idee finde und vor allem, weil natürlich auch viel mehr dahinter steckt, ne? Public Money, Public Code, also wenn mein Staat Geld ausgibt, dann soll es eben auch für die Bevölkerung sein und nicht für irgendeine Firma, die damit dann geschlossene Sachen entwickelt und nachher niemand mehr davon was hat, wenn die pleite geht. Ja. Das gibt natürlich viel, viel mehr, aber einfach dieser eine Punkt, den fand ich sehr interessant. Also auf der einen Seite natürlich dieses Paradoxe, dass du in einer gewissen Weise dann gezwungen wirst, dich weiterzuentwickeln von Microsoft weg. Ja. Und natürlich weiß man,
Huawei ja. als die Android nicht mehr nutzen dürften, wegen irgendwelcher Trump-Sanktionen.
Die haben ihren eigenen App Store gemacht. Ja, die durften nicht mehr Google drauf installieren.
Und, ja, im gewissen Sinne ist der Witz ja darin, dass sonstige Sanktionen konkurrenzwirtschaftlich betrachtet entmonopolisierend wirken, ja. Die mussten jetzt einen eigenen Store aufbauen, einen eigenen Chips herstellen und so. Und das schafft natürlich dann Kreativität und wieder Fortschritt ja auch.
Ja, ich glaube, es kommt halt immer darauf an, wie groß der Unterschied sozusagen ist. Also ich denke jetzt mal zum Beispiel, also wie gesagt, bin kein Politiker, aber in Nordkorea in dem Fall sieht man es ganz gut. Die sind halt relativ klein. Und wenn ich denen natürlich dann Technologie vorenthalte, dann ist es schwierig, ne, dann, dass die da überhaupt dann mit Schritt halten können, vielleicht mit den Technologien. Mhm. Wenn ich aber natürlich ein Land wie China, was einen Großteil der Chip-Produktion und sehr viel Know-how hat und einfach auch stark am Wachsen ist und war und dann vielleicht der Abstand zu einem Google nicht mehr so groß ist oder beziehungsweise vielleicht auch durch die diktatorischen Strukturen da, ich auch einfach sagen kann, nö, dann verwenden wir halt eben alle einfach kein Google mehr, ja. Also man muss da nicht den Markt sich durchsetzen lassen, dann ja, hast du schon recht, kann es nach hinten losgehen wahrscheinlich. Aber es ist, glaube ich, immer das Problem mit Sanktionen, oder? Dass sie so ein bisschen nach hinten losgehen können. Also ich habe jetzt auch gelesen, dass die allein durch diese Angst der Verknappung von Öl und Gas der Preis so hoch getrieben ist, dass natürlich Russland daran jetzt durch den Gasverkauf halt mehr verdient hat als vorher. Ne? Also dadurch, durch die Andrehung eines Gasboykotts, die Preise schon hochgehen und dann natürlich mehr Geld nochmal, also ein bisschen auch zweischneidig sein kann. Aber
jetzt kommt kein Urteil mehr darauf an, welche Güter sanktioniert werden, würde ich sagen. Also wenn es wirklich einzigartige Sachen sind, die ein Land nicht herstellen kann und eben dann sind sie effektiv. Ne? Aber wenn du das leicht selbst reproduzieren kannst.
Ich glaube auch vor allem die Masse. Ne? Also wenn du einfach, also so, weiß ich nicht, ich nehme jetzt einfach mal Deutschland, Russland als Vergleich und denke mir irgendwelche Zahlen aus. Wenn Russland halt 60% der Waren von Deutschland importiert, aber Deutschland nur 5% der Waren aus Russland und der Handel wird eingestellt, dann leider natürlich jetzt die 60%-Seite viel mehr als die 5%-Seite oder so. Aber ich glaube, wir sind außerhalb unserer Expertise.
Und, aber eine Sache wollte ich noch anschließen, also diese Open-Source-Geschichte. Ich gehört in diese selbe Richtung auch die Problematik mit der Kryptowährung, denn auch die wurde ja zumindest laut Zeitungen und Berichten eingesetzt, um Sanktionen zu mildern. Wahrscheinlich zu sagen, dass das auch Open Source ist, aber jedenfalls eine freie Währung.
Also ich möchte es auch nicht unter einen Topf machen. Ne? Also ich glaube, Kryptowährungen haben ein Potenzial, aber extrem große Risiken. Auch gesellschaftliche Natur und was für eine Art Wirtschaftssystem sie fördern wollen, ist halt sehr libertär und so weiter. Das kann man schon auf keinen Fall vergleichen mit Open Source, weil Open Source ja eher, also sagen wir mal so, wenn man es jetzt ganz platt sagen will, es ist, glaube ich, die Idee eines unregulierten Geldflussmarktes eher eine liberal-rechte Idee im politischen Spektrum und Open Source eher eine linkere Idee. Natürlich gibt es da Befürworter auf beiden Seiten, aber jetzt mal so ganz dumm pauschal versucht einzusortieren. Okay,
hätte ich nur um zu zeigen, nicht einordnen können, aber gut.
Genau, nur um zu zeigen, wie das ist, dass es da Spannungen gibt und dass man das auf keinen Fall unter einen Kamm scheren kann. Aber natürlich ist völlig, völlig klar, dass wenn ich nicht mehr in Rubel bezahlen kann oder keinen Euro mehr kriege, dann nehme ich halt Ethereum oder Bitcoin, ne? Und kann da natürlich auch ein Geldfluss noch stattfinden. Und natürlich, ich gehe davon aus, dass jeder Oligarch, von dem man ja immer redet in Russland, die halt viel Geld haben, sich natürlich auch damit beschäftigt haben. Ne? Ich glaube, jeder, der ein paar Mille oder Milliarden Euro rumliegen hat, der wird da zumindest von wissen. Ja.
Beide Punkte, also sowohl Open Source als auch Kryptowährung. Für die Zivilbevölkerung hilft das ja, der Zivilbevölkerung in beiden Ländern, ja, in Angriffsland und in Verteidigungsland, hilft das ja alles nichts. Denn letztendlich sind das ja sozusagen Ausnutzmechanismen, die sich die Macht dann sozusagen nutzen kann. Also wie du eben sagst, also Bitcoin, wenn du einen hast, macht dir, ist das halt nichts, aber wenn du ein paar Millionen dahinter stehen hast.
Also mir ging es jetzt eher um die Überlegung, gibt es Technologien, die halt zum Beispiel gut klingen, wie zum Beispiel Open Source oder Bitcoin, also für einige Leute zumindest, und die aber die man jetzt aber durch die veränderte Situation vielleicht neu bewerten muss. Also zum Beispiel bei Bitcoin halte ich es persönlich jetzt nochmal für deutlich schwerwiegender als bei Open Source, weil da natürlich wieder die Frage steht, ne, also ist mir meine in dem Fall vielleicht libertäre Weltansicht, ne, des freien Handels und der Währung, die man nicht, die hart sein sollen, die man nicht manipulieren oder drucken kann, ist es wert, wenn ich dadurch Krieg habe, weil ich eben schlechter Sanktionen machen kann. Also wieder der Gedanke.
Ja, klar.
Die Sanktionen sind das Mittel, was das einzige nicht kriegerische Mittel, was wir haben, um Krieg vielleicht zu verhindern. Und wenn ich das aber
Diplomatie auch, also
ja, natürlich. Aber das, also ich glaube
erstmal als offensives Mittel, sagen wir es mal so. Ja,
oder als Drohung, ne? Also irgendwie als wenn ich sage, darfst du nicht mit mir handeln und ich weiß natürlich genau, ich kriege meine Kohle über Bitcoin sowieso außer Landes und muss meine Yacht nicht kann mir eine neue Yacht kaufen, wenn meine eine konfisziert wird. Und das ist schon sehr interessant.
Also ist es eine Neuausrichtung, eine Güterabwägung? Ist jetzt angesichts dessen noch an Bitcoin festzuhalten? Jetzt pauschal Bitcoin
für alle? Ja, genau. Das wär, glaube ich, eine Frage, die man sich so stellen kann und die auch politisch sicherlich interessant wird. Es gibt ja zum Beispiel auch gerade Bemühungen in Europa, Kryptowährungen, zumindest die so krass auf die Umwelt schlagen, stärker zu regulieren. Also Europa ist natürlich ein großer Wirtschaftsfaktor, wenn die das machen würden. Und das ist sicherlich vielleicht, oder ich könnte mir vorstellen, auch ein Punkt ist, die dann da die Politiker und Politikerinnen mitbewegen, was ist eigentlich mit den Sanktionen, die man damit vielleicht umlaufen kann.
Und, spannend, okay. Hast du da selbst eine Antwort drauf?
Umso mehr ich mich damit beschäftige, umso länger man das tut, also wir haben ja eine ganze Folge dazu gemacht, zu Kryptowährung, also könnt ihr euch gerne...
Allerdings machen. Ohne dieses Beispiel des Krieges, wenn ich mich nicht irre.
Das Krieg haben wir natürlich nicht. Ach so, du meintest jetzt im Speziellen zum Krieg.
Diese Negativseite haben wir, glaube ich, weiß nicht, ob wir sie thematisiert haben damals.
Ja, also mein aktuellen Status ist, es gibt immer noch, es ist immer noch eine der wenigen Hoffnungen, die wir haben, um zum Beispiel nicht komplett überwacht zu werden, was wir mit unserem Geld anstellen, wenn wir irgendwann nicht mehr so viel Cash zahlen, weil es einfach zu umständlich ist. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, die 90% oder so sind ein libertärer, feuchter Traum. Ich habe eine Währung, die ich nicht regulieren kann, wo ich keinerlei Einfluss nehmen kann politisch, ne, zum Beispiel meine Währung abzuwerten, um Arbeitsplätze zu sichern und so weiter, wo es schwer ist, Geldwäsche zu verhindern und dann mit NFTs und so weiter auch eine Kapitalisierung von der ganzen Welt und von ganz vielen Gegenständen herzuführen. Also es gibt jetzt Tokens für jeden Kram und alles muss ich irgendwie mit diesen Währungen bezahlen und so weiter. Also es ist schon insgesamt eine Vision oder ein Teil der, es gibt natürlich auch andere Gegenbeispiele, ne, die wie zum Beispiel Knut Thaler oder so, die mit einer, also das ist schon eine Schwierigkeit, mal davon abgesehen, finde ich, also kommt natürlich darauf an, wie man politisch so tickt. Und davon abgesehen ist es extrem schwierig, einen richtigen, außerhalb von diesem, also wenn man jetzt insgesamt diese ganze Kryptosphäre gibt, überhaupt einen Use Case zu finden, wo man eine Blockchain überhaupt braucht, weil es gibt eigentlich keinen außer diesen Bitcoin Use Case oder halt die Sachen, die halt jetzt gerade so da sind und wo viel Scam betrieben wird und viel Betrug da ist und so weiter, aber
na gut, ich habe noch eine Doku gehört, ich weiß nicht, ob das hier reinspielt, bei Verträgen, ne? Und wenn du
es ist immer eine Frage.
Sicherheit in dieser.
Es ist immer eine Frage, wem man vertrauen will und ob dieses Vertrauen, was teilweise in den Sachen ist, nicht auch eine Illusion ist. Oder im Zweifel, ob ich Vertrauen, das ist, glaube ich, immer dann die große Frage. Ich denke, also meine persönliche Meinung ist, dass das Vertrauen am besten irgendwie politisch, demokratisch legitimiert ist. Ne, also mhm. ist dann wahrscheinlich besser, irgendwas zu haben, was ich erwählen kann als Volk und nicht als eine Elite von Programmierern, die das jetzt entscheiden hat, entscheidet. Vielleicht können wir ja noch mal 5 Minuten nehmen, kurz zusammen zu überlegen, gibt es von allem, was wir jetzt gesprochen haben mit Hackbacks und so weiter und Sachen, also gibt es da eine christliche Position? Also mir fällt da jetzt so spontan nur ein, dass natürlich für alle sicher machen irgendwie christlicher klingt als aufhorten und dann damit anzugreifen, um jetzt mit diesem Hackback-Thema zu bleiben. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher,
wenn man sich die Kirchengeschichte anguckt, dann wird man überraschend feststellen, dass der Krieg eigentlich auch immer zur Theologie gehörte und zum Christentum gehörte. Im Neuen Testament ist er gegenwärtig, im Alten natürlich auch, das ganze Mittelalter hindurch. Und die ersten Bewegungen, die wirklich pazifistisch sind, die fangen ja erst nachreformatorisch an in Erweckungskreisen.
Ja, da aber schon vor Atombomben und so. Also gab es tatsächlich davor schon?
Ja, also der, ich glaube, der Münster, ein Nachreformator von Luther, ist der erste meines Wissens, der einen klaren Pazifismus und ein Wehrdienstverweigerung und Soldatenverweigerung für Christen fordert. Es gab es vereinzelt mal in der alten Kirche und so, hat sich nie durchgesetzt. Das heißt, der Gedanke des Pazifismus, des radikalen, wirklich kompletten Waffenverzichtes, das ist so marginalisiert im Christentum. Es war eigentlich immer unbestritten, dass man zum Beispiel als Christ oder Christin eben Soldat oder Soldatin ist.
Ich habe mich gerade gefragt, ob das weltweit so ist. Also ich hatte neulich ein Interview gehört mit einem jüdischen Rabbiner und da war es, glaube ich, so, dass das Gebot, du sollst nicht töten, natürlich du sollst nicht morden heißt. Ne? Und deswegen überhaupt gar kein Problem gibt im Krieg, also für jüdische TheologInnen überhaupt gar kein Problem gibt. Also gibt natürlich sicherlich da auch viele Strömungen, aber ich gebe Ihnen jetzt wieder das damit zu vereinbaren und so weiter. Also, und da klang es mir doch immer so ein bisschen so, als wäre das irgendwie so ein bisschen ein man halte die andere Backe hin, Jesus-Ding. Ne? Also das halt eher so damit halt aufkam sozusagen.
Ja, also
und natürlich auch, wie sieht es mit anderen Religionen aus? Ne? Im Fernost, Buddhisten, Islam ist ich irgendwie Theorie, also weiß ich nicht, nur von meinem Gefühl her fällt mir natürlich Gandhi ein, der da ja gewaltfrei halt was gemacht hat, aber ich glaube, es ist weltweit jetzt nicht so.
Man muss, glaube ich, zur christlichen Position sagen, dass sie den Krieg ablehnt. Aber sie lehnt ihn ab angesichts dessen, dass Gott eine andere Wirklichkeit setzen will. Ja, dass er mit der Welt und mit den Menschen, wie er das in Christus gezeigt hat, einen anderen Plan hat. Das tut die christliche Theologie und das Christentum definitiv, den Krieg ablehnen. Aber es leugnet nicht deren Wirklichkeit und es leugnet auch nicht, dass die Menschen, also Christinnen und Christen und Glaubende, sich in dieser Wirklichkeit bewegen. Das heißt auch eben Soldatinnen und Soldatinnen werden. Also das ist eigentlich so ein bisschen der Common Sense vielleicht und der Mainstream.
Ich hatte auch immer das Gefühl, dass es im Christentum da nicht pauschal um ein System geht. Also wir wollen jetzt Pazifismus und Krieg ist in jedem Fall schlecht, sondern eher um ein Beistehen in den Situationen. Ne? Also dass du natürlich auch, dass es überhaupt gar kein Problem ist oder völlig klar, dass ich ein Frontpfarrer werden könnte. Ne? Also dass es Geistliche gibt, die den Leuten in der konkreten Situation an der Front beistehen, die ja super schwierig ist, ohne dass das heißt, dass wir das gut finden, ne, dass die da jetzt Leute umbringen oder umbringen müssen. Also dass es eher so ein bisschen auf einer anderen Ebene funktioniert. Also es versucht kein System zu finden wie Pazifismus, sondern in der Realität sozusagen da zu sein und diese andere Wirklichkeit oder aufzuzeichnen, so irgendwie.
Ja, klar. Das bestimmt und dafür würde die Kirche stehen als Gemeinschaft der Glaubenden, die versuchen ein Leben zu leben und zu zeigen, was Kontrafakte, also gegen die Wirklichkeit steht. Das ja. Aber ich glaube, also diese Stelle mit haltet die andere Backe hin, ja, also da geht es um Streit, da geht es um Vergebung. Ich glaube, man kann das nicht einfach pauschal auf den Krieg anwenden, wo ja Systeme gegeneinander kämpfen, wo Mächte gegeneinander kämpfen. Man muss vielleicht einen folgenden Punkt noch ergänzen. Das Problem des Christentums mit dem Krieg ist, dass es den Krieg immer oder lange lange den Krieg eingeräumt hat in das System des Schicksals. Also nicht des harten Schicksals, wo der Mensch völlig untätig ist, aber vergleichbar eben zu Krankheiten und Naturkatastrophen. Dazu gehörte auch der Krieg, ja. Man kann sozusagen ihn nicht verhindern. Das war für bis ins 20. Jahrhundert für alle Christen klar. Und was jetzt aber die neue
Problematik ist. Aber es war ja auch darf ich noch kurz einhaken?
Ja.
Das lag doch auch daran, dass es de facto so war, also in der Welt.
Genau. Ne?
Also du hast ja keine Demokratie, sondern dein König hat einfach gesagt, jetzt gibt's Krieg und du hast ja gar keine Wahl. Ne? Also heute ist vielleicht ein bisschen, heute kann man wählen, ne? Also vielleicht haben wir noch ein bisschen mehr Power, irgendwas
richtig,
zu beeinflussen, genau. Minimal zumindest. Okay, und deswegen ist es natürlich für mich in meiner Lebensrealität dann eben ein etwas, ja, was halt außerhalb meiner Kontrolle steht sozusagen.
Genau, und deswegen ist diese Frage, wie das Christentum zum Krieg steht, heute ganz anders. Nämlich so, wie man das vielleicht früher im Wehrdienstverweigerungsmodus hatte. Man berief sich dann auf die Bibel oder so, argumentativ, und hatte eben gesagt, naja, das und das steht da drin und deswegen will ich nicht den Krieg dienen. Das ist eben eine Idee, die erst gerade mal 150 Jahre alt ist, wenn überhaupt. Davor hat sich das Christentum sozusagen nie anders mit dem Krieg beschäftigt als unter dem Schicksalsaspekt.
Ja, weil man sagen muss, ich glaube zumindest im deutschen Recht ist es ja keine Religionsfrage, sondern einfach eine reine Gewissensfrage. Also du musst ja gar nicht argumentieren, das schließt sich für mich logisch aus der Bibel oder aus meinem Glauben oder was auch immer, sondern du sagst einfach nur, es gegen mein Gewissen.
Ja, ja,
natürlich
klar.
Kannst du genauso gut, ne, wenn jemand da bewandert ist, kannst du genauso gut auch sagen, es ist völlig okay, Wehrpflicht zu haben. Ne? Oder es ist vielleicht sogar ein demokratischer Gedanke. Also das sind so Sachen, das merkt man ja heute, ne? Dass du erst dachtest, vielleicht die Wehrpflicht macht aus normalen Menschen Killermaschinen, ne? Weil die alle töten lernen. Mhm. Und man irgendwann vielleicht sagt halt, ja okay, vielleicht ist es aber auch andersrum. Wenn wir die Leute nicht mehr alle dahin schicken, dann gehen nur noch die Leute hin, die Killermaschinen werden wollen. Und da haben wir am Ende halt auch eine Scheißarmee sozusagen. Oder
ja.
Also genau, also es gibt da ja immer, es sind ja komplexe Zusammenhänge und so weiter, und ich glaube, man kann da, also es geht dann, glaube ich, eher ums Gewissen des Einzelnen oder der Einzelnen und nicht so sehr um ein System, was ich jetzt mir zusammenbauen kann.
Ja, ja, klar.
Wo sich dann also, eine Handlung draus ergibt, zwingendermaßen sozusagen.
Also wirklich, wirklich interessant und spannend wäre es, die Frage zu stellen, ob das Christentum etwas zum gegenwärtigen Konflikt beitragen kann. Also kann es irgendwelche Lösungsvorschläge ist vielleicht zu viel, aber kann es irgendeinen Impuls geben zum aktuellen Konflikt und so?
Das finde ich auch krass.
Gerade auch ein Konflikt, wo ja Christen gegen Christen kämpfen. Ja?
Genau, und vor allem Papst gegen Russen. Genau, Papst gegen Orthodoxen. Also gut, es gibt auch einen orthodoxen Geistlichen in der Ukraine, glaube ich, der gegen den Krieg ist oder gegen. Mhm. Und aber gerade Kyrill, der Patriarch, glaube ich, ne, der ja auch ganz klar sich auf Putins Seite gestellt hat, als Geistlicher. Ja. Ne? Und ich glaube, auch sogar Waffen gesegnet hat und so. Ne? Also die
ja, und das ist natürlich, das ist schwer zu vereinbaren. Ne? Also sowohl mit den christlichen Gedanken als auch mit einer Weltchristenheit und Ökumene, wenn solche Konflikte dann religiös sozusagen abgesegnet werden.
Ja, wobei ich meine, das habe ich mich mal gefragt. Ich kenne da die Story nicht und vielleicht gibt es da auch ein super krassen Grund dahinter, aber ich war irgendwie so ein bisschen vorsichtiger mit dem Waffensegnen, so ähnlich wie ich es gerade beschrieben habe mit diesen mit den Frontpfarrern. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie haltbar ist, ne? Also ich will mich ja nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich dachte mir, also wenn Waffensegnen nicht ein ist, das findet Gott geil, dass ich jetzt mit diesen Waffen Menschen töte, sondern als ein Ritus ist, der einem Soldat, einer Soldatin irgendwie Halt gibt in einer Situation, die kaum zu meistern ist, nämlich ich muss jetzt in den Krieg ziehen. Ja. Also wenn man das irgendwie auf so einer individuellen Support-Ebene sieht und nicht auf einer Rechtfertigung auf göttlichem Dings-Ebene, ob es dann, aber gut.
Ja, also das Problem ist, dass beide Gedanken in der Waffensegnung drin liegen. Also vielleicht der ursprüngliche Gedanke ist ja schon, dass Gott alles Böse auch zum Guten wendet und entsprechend auch sozusagen nicht losgelöst werden kann vom Krieg als Schicksal verstanden wie früher. Deswegen soll auch Gott da helfen. Das war vielleicht der Ursprungsgedanke. Nichtsdestotrotz, die Wehrmacht zog auch mit den, ich glaube, das waren Gürtelschnallen, wo stand Gott mit uns.
Ja, genau,
da wurde es dann natürlich, und das wird schon pervertiert im Sinne von Gott findet das gut, dass wir jetzt hier die Andersgläubigen oder Ungläubigen platt machen.
Ja, ja, natürlich.
Aber trotzdem, also so diese beiden Konzept, Gedanken sind ne? eigentlich, ja. sind in diesem, in der Waffensegnung drin.
Genau, aber es tut natürlich weh, um da nochmal zurückzukommen, dass eben von, also ich meine, es ist ja nicht der erste Konflikt, in dem das so ist, ne? Beide Seiten sozusagen, selbst nicht nur Religion, sondern eben auch ganz explizit das Christentum, wenn auch jetzt in zwei verschiedenen Denominationen, ja, vereinnahmen sozusagen. Oder auch, aber ja.
Ja, historisch betrachtet ist der Krieg schon ein Bruderkrieg, denn Russland ist aus der Ukraine entstanden und wurde durch die Ukraine überhaupt erst zum Christentum geführt. Insofern 1020 oder so war das, glaube ich.
Da kann ich nichts zu sagen.
Nee, aber da zeigt sich nochmal, in einem langen Blick auf die Geschichte zeigt sich nochmal die Perversion dieses Krieges von der christlichen Seite, dass da sozusagen zwei ja, christliche Völker gegeneinander Krieg führen, die ursprünglich eins waren, im Ursprung, sowohl religiös als auch vom Volk her eins waren. Und das ist natürlich heute völlig vergessen und ja.
Was ich vielleicht interessant finde, ist, wie man damit jetzt umgehen sollte, angenommen, ich wäre der Papst. Mhm. Also wenn man halt sagt, man weiß natürlich, das sind Christen und Christinnen auf beiden Seiten der Frontlinie und natürlich, keine Ahnung, Unschuldige und Gezwungene und Schuldige auch, also ist ja alles gemischt, jetzt ohne jetzt irgendwelche Angriffskriege verharmlosen zu wollen oder so, aber rein für die Menschen, die da beteiligt sind, ne? Das sind ja einfach Menschen erstmal. Und deswegen fand ich es schon auch bezeichnet, der Papst hat, ich weiß gar nicht genau, wie jetzt die letzten Äußerungen waren, aber er hat eigentlich schon immer quasi gegen Krieg gesprochen und gegen Leid und so weiter, aber nie gegen die bösen Russen. Und
nee, genau,
wurde dafür auch kritisiert. Nee, genau. Aber ich denke.
Er hat, glaube ich, davon gesprochen, dass die Verursacher des Krieges zur Einsicht kommen, dass das eben unsinnig ist. Und damit meint er wahrscheinlich schon beide Seiten,
ja. Ja, oder man kann es so interpretieren, wie man möchte natürlich auch, aber ich finde es für ein geistliches Oberhaupt eigentlich, ne, wenn man das eben sieht, auch diese ganzen Brüderkriege und so weiter, auch jetzt Protestanten gegen Katholiken und so weiter, was wir in Europa ja auch hatten mit dieser Geschichte, dass das natürlich schon wichtig ist, diesen Bogen irgendwie auch zu spannen, ne, und auch vielleicht so ein bisschen die Gott ist natürlich bei den Opfern auf beiden Seiten, ne, sozusagen. Und deswegen, also ist jetzt von katholischer Papstseite sozusagen, ist es dann die christlichere Position als jetzt von Kyrill. Also natürlich in meiner Hinsicht ist das jetzt nicht schwer zu beantworten, dass es so ist. Ich bin mir nicht ganz so sicher, wie der Patriarch, ich glaube, es ist auch ein Patriarch oder so, ne, in der Ukraine oder für die Ukraine zuständig, ich kenne mich nicht so aus.
Ja.
Der glaub, aber dann eine auch.
Autonome Kirche, aber ja.
Ja, genau, die haben sich irgendwie auch abgespalten oder so. Aber es ist natürlich für den Papst vielleicht auch ein bisschen einfacher, weil er ja sozusagen nicht in der existenziellen Situation ist, entweder in direkt unter Putin zu stehen oder eben in der Ukraine selbst beschossen zu werden. Ne? Insofern
ist es also vielleicht auch ein bisschen einfacher. Es ist in jedem Fall der christlichere Weg, zur Versöhnung aufzurufen und zur Vergebung, anstatt irgendeinen Konflikt auf irgendeine Weise zu legitimieren. Also selbst wenn die anderen Recht hätten oder selbst wenn mein Land Recht hätte, würde es nicht christlich sein, dieses Recht haben wollen zu verteidigen, sondern im Gegenteil dazu aufzurufen, dass Versöhnung herrscht wieder. Also das von daher glaube ich natürlich, der Papst hat, wenn man jetzt pauschal Kyrill gegen den Papst wenden will, dann hat der Papst die christlichere Position, ja.
Das, um das jetzt abzuschließen, vielleicht, dann kommt es mir so vor, als würde jetzt im Cyberkrieg und in der Hackback-Situation der Papst halt sagen, versöhnt euch lieber im Sinne von, schließt euch gegenseitig die Sicherheitslücken, anstatt sie halt auszunutzen.
Ja.
Insofern vereinnahme ich jetzt einfach die Meinung des Papstes mal für mich.
Ja, ist ja auch so. Vollkommen,
genau. Bin ich voll bei dir, ja. Ja, aber das hatten wir ja vorhin, war es ja noch so ein bisschen offen. Dann haben wir das auch zumindest geklärt, ja. Dass die christlichere Position dann eben tatsächlich wäre, die Welt eine sichere zu machen für alle. Ich weiß, klingt so offensichtlich, ne? Aber der Papst ist gegen Hackbacks. Das habe ich jetzt einfach mal so. Da bin ich mir sicher. Es war schön, dass ihr uns zugehört habt in unserem Gewusel hier. Ich hoffe, ihr seid mitgekommen. Wir waren nicht ganz so stringent, viele Dinge angetouched. Wenn ihr Feedback dazu habt oder noch, wir haben was vergessen oder ihr seid irgendwo komplett anderer Meinung, schreibt uns gerne eine E-Mail. Ihr findet uns, also eine E-Mail unter info@netztheologen.org oder ihr findet uns auch in Instagram und Twitter, da sind wir @netztheologen. Lasst von euch hören und bis zum nächsten Mal.
San Francisco.
Nicht dein Ernst.
Da war sicher.
Dieser Podcast ist ein Teil von YEET, dem evangelischen Content-Netzwerk.